irgendwie habe ich es, irgendwie spüre ich, dass es so wichtig ist, dass wir konstant am frischen Wasser dranbleiben, dass wir frisches Wasser bekommen. Und wir können oft einfach die richtigen Worte benutzen, wie Leute, die wirklich frisches Wasser haben und trotzdem kein frisches Wasser haben. Wir können einfach in Religion irgendwie stecken bleiben und trotzdem die richtigen Worte benutzen. Und es ist auf jeden Fall wichtig, die richtigen Worte zu benutzen, aber es sollte eigentlich auch mit dem Geist gefüllt sein. Und das ist das, was nachdem wir wirklich Ausschau halten. Es wird uns nicht, das wird immer und immer wieder so sein, dass man möglicherweise immer mal so irgendwie in eine gewisse Bequemlichkeit hineinfällt, aber dieses Bewusstsein beziehungsweise dieses Drängen, dass man aus der Bequemlichkeit rauskommt, das ist das, was wir haben wollen. Und ich erzähle das immer und immer wieder, wie wichtig es ist, dass man Sachen richtig sagt, okay? Dass man Sachen richtig sagt, weil du kannst richtige Sachen falsch sagen, aber auch falsche Sachen richtig sagen. Und einfach mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ein Beispiel. Wenn du als heute Single oder Twingle, okay, als Mann, wenn du einer Frau sagst, hey, die dir vielleicht gefällt, weißt du was? Hey, bei deinem Gesicht, hey, du hast ein Gesicht, da bleibt die Zeit stehen, okay? Da fühlt sich die Frau geschmeichelt, okay? Okay, das ist doch so, oder? Sag mal, okay, ich weiß, ich bin nicht so romantisch, deswegen kommt es bei mir nicht so gut rüber, okay? Sag zu Ise immer, ich bin viel zu lustig, um romantisch zu sein. Okay, aber weißt, du kannst sagen, hey, du hast ein Gesicht, da bleibt die Zeit stehen, sie fühlt sich geschmeichelt. Aber du kannst auch sagen zum Beispiel, hey, wenn du mit deinem Gesicht auf eine Uhr schaust, dann zerbricht sie. So, und da fühlt sich keine Frau geschmeichelt, aber du hast das Gleiche gesagt. Es ist ein und dasselbe. Auf jeden Fall ist es dasselbe. Die Zeit bleibt stehen, bei beiden ist die Uhr kaputt, okay? Bei beiden ist die kaputt gegangen. Der Sinn ist absolut der gleiche. Aber bei einem fühlt sich die Frau geschmeichelt und bei dem anderen schmiert sie die eine. Okay, und deswegen ist es so wichtig, wie Kommunikation geschieht, so wichtig, weil wie es eigentlich aus unserem Mund herauskommt, okay? Und deswegen Männer, die Ise weiß auf jeden Fall, was gut ist für Männer und für Frauen, Halleluja, deswegen werde ich nicht dabei sein, so wie die Lucia, bestimmt wird die Ise predigen, so. Halleluja. Nein, Spaß. Naja, anyways, auf jeden Fall, auch bei diesem Thema, wo wir uns gerade befinden, einfach Ökonomie, die Wirtschaft des Himmels, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, wie man Sachen kommuniziert. Weil ich glaube, dass die Prinzipien Gottes wirklich wahr sind. Ich glaube, dass die Prinzipien der Bibel sowas von segensreich sind. Aber einfach, sagen wir mal, in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten und so weiter, oft es passiert ist, dass gewisse Prinzipien genommen wurden und die, durch die Art und Weise, wie sie kommuniziert wurden, eigentlich zerstört wurden, beziehungsweise Menschen sich davon eigentlich weggedrängt haben, beziehungsweise weggegangen sind. Und letzte Woche habe ich über die Erstlingsfrucht gesprochen und da habe ich zwar eine ganze Session genommen, weil ich einfach, ich liebe die Erstlingsfrucht. Ich sehe so viel Kraft und so viel Power einfach in der Erstlingsfrucht, wenn wir verstehen, was es eigentlich bedeutet, eine Erstlingsfrucht zu säen. Und die Erstlingsfrucht ist etwas, was deine ganze Ernte danach heiligt, das deine ganze Ernte danach absichert. Und die Erstlingsfrucht, wir sehen es in der Bibel und wie wir es praktizieren, ist einfach für den Priester, sozusagen derjenige, der dich belehrt, derjenige, der dich im Wort unterweist und so weiter. Und heute werde ich ein bisschen über, ich glaube, es gibt diese vier große Arten des Gebens. Letzte Woche war es die Erstlingsfrucht, über die wir gesprochen haben. Und die Erstlingsfrucht geht sozusagen an den Priester. Und sogar die Bibel spricht davon, dass die Ältesten, die euch gut vorstehen und besonders diejenigen, die euch im Wort vorstehen, beziehungsweise im Wort lehren, dass sie doppelter Ehre gewürdigt werden sollen. Und dieses Wort für Ehre ist das griechische Wort Timä. Das ist das gleiche Wort, das benutzt wurde, als die Äcker verkauft wurden und sie den Preis dieser Äcker, das Geld dieser Äcker vor die Füße der Apostel gestellt haben. Das ist exakt das gleiche Wort, Timä. Der Betrag beziehungsweise der Preis und Ehre, exakt das gleiche Wort. Das heißt, es hat etwas damit zu tun, wie wir unsere Finanzen einsetzen, beziehungsweise dass wir diejenigen, die uns wirklich belehren, dass wir sie wirklich mit doppelter Ehre würdigen. So, ich sage das nicht, weil ich jetzt hier vorne stehe und so weiter. Ich habe euch gesagt, letzte Woche, bei unserem Hausmeeting beziehungsweise beim Mitgliedermeeting von dem Verein haben sie mich gedrängt, dass ich jetzt nach Jahren ein Gehalt bekomme und deswegen muss ich jetzt sozusagen ein 450-Euro Gehalt annehmen hier in der Gemeinde. Halleluja, ich nehme es an. Hab gemerkt, vielleicht hat es auch was mit Stolz bei mir zu tun, okay, dass ich es nicht annehmen wollte, aber Halleluja, sie sind durchgedrungen, das ist schon mal. Und die zweite, über die wir sprechen werden, beziehungsweise ich versuche heute über die zweite, dritte und die vierte Art des Gebens zu sprechen, ist der zehnte. Dann haben wir die Almosen, beziehungsweise wie wir den Armen geben, und dann haben wir das Opfer. Und all das sind Prinzipien Gottes, die Gott uns gegeben hat. So, die Sache ist nur die, dass wir verstehen müssen, nichts im Königreich Gottes funktioniert als eine Methode. Okay, das ist nicht so, dass wir, hey, heute gebe ich einen Zehnten und dann werde ich gesegnet werden, oder heute tue ich ein Opfer geben und dann bin ich gesegnet, heute mache ich das und wir machen es zu einer Methode. Das funktioniert nicht, das wird nicht funktionieren. Methodik funktioniert im Königreich Gottes nicht, sondern Bereitschaft, Liebe und Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist das, was im Königreich Gottes funktioniert. Wenn ich in meiner Ehe methodisch Dinge sage zu meiner Frau, okay, irgendwann habe ich ein Problem mit ihr. Wenn ich ihr methodisch einfach, wisst ihr so, wenn ich mich ins Bett lege und einfach, ich liebe dich, ohne darüber nachzudenken, ihr sagt, irgendwann mal wird es nicht so richtig ernst nehmen. Okay? Das ist wie, wenn die Ise zu mir am Anfang, weil die Ise glaubt daran, dass man sich entscheiden kann zu lieben. Ich glaube das auch. Du kannst dich entscheiden zu lieben. Aber es gibt eine Liebe, zum Beispiel in der Ehe, die sollte ein bisschen weiter über die Entscheidung hinweggehen. Okay? So, aus Spaß hatte Ise mir immer gesagt, aber am Anfang habe ich gefragt, hey Ise, liebst du mich? Weißt du, hey Ise, liebst du mich? Ja, ich mache das einfach so. Okay, einfach weil wegen Ablehnung und so. Nee, Spaß. Sagt sie, ja, ich muss dich lieben. Sag ich, nein, vergiss es. Wenn du mich lieben musst, dann will ich nicht, dass du mich liebst. Okay, wenn du nicht willst, okay, dann weißt du so, dass ich muss dich lieben, weil ich bin Christ. Hör auf. Weißt du, mein so, geh woanders, lieb jemand anders, aber nicht mich in dieser Liebe, okay? Ich will, dass du mich lieben willst, möchtest, okay? Komplett aus deinem ganzen Herzen, dass du dich für mich, und natürlich ist es so. Aber, ist es so, und das ist, was wichtig ist, bei allem, was mit Gott zu tun hat, bei diesen ganzen Prinzipien. Es ist nicht so, hey, Gott gibt es uns und sagt, hey, wenn du das machst, dann wird es gut sein. Und du machst es und machst es und machst es und machst es einfach als eine gewisse Methodik. Nein. Wir machen es, weil wir ihm nachfolgen, weil wir ihn so sehr lieben, weil wir an seine Prinzipien glauben, weil wir glauben, dass er wirklich die ganze Welt verändern will. Wir glauben, dass wenn Jesus gesagt hat, dass wir beten wie im Himmel so auf Erden, wir glauben das, dass das passieren kann. Das ist keine Metapher, das ist keine Floskel, das ist nicht allegorisch gemeint von Jesus oder irgendetwas, sondern es ist so, wie er es gesagt hat. Wenn er sagt, betet wie im Himmel so auf Erden, dann werden wir so lange beten, bis wir den Himmel auf Erden sehen. Das ist das, was wir glauben. Und das funktioniert nicht, indem wir Vater unser beten die ganze Zeit. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. Das habe ich praktiziert als Katholik, okay? So, das Beste ist, wie wir es gemacht haben, ist, Zum Essen wurde immer gebetet, Vater unser, dann fing jemand an, Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kamen alle anderen, also der Patriarch betet das zum Essen und alle anderen beten dann danach. So, irgendwann mal klingt es so, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel, und alle danach, und du verstehst gar nichts. Und dann geht's natürlich um Ave Maria. Okay, und dann gibt's Slavaut, das ist so ein, ich weiß nicht, wie es nimmt da. Ehre sei Gott, okay? Und das wird dann so, aber, pass auf, der Patriarch, der wartet gar nicht, bis du fertig bist, sondern er hat sein Teil erledigt, du tust das erste Wort sagen, er tut schon das zweite Gebet beten. So, aber du darfst nicht anfangen zu essen, ohne dass du gebetet hast. So funktioniert es nicht. Genau. Es hat vielleicht mal gut angefangen, okay? Aber es ist wichtiger, wie wir die Sachen beenden, als wie wir sie anfangen, okay? Wir können mit Christus anfangen und am Ende vielleicht nicht mehr mit Christus gehen, dann ist es ein Problem. Okay? Aber wie wir unseren Weg beenden, das ist das, was wichtig ist, okay? Deswegen, mein Gebet ist immer für unseren Kleinen. Gott, entfache das Feuer in seinem Herzen, dass er seinen Weg beendet, nicht nur gut beendet, sondern hervorragend beendet und die Krone empfängt, die ihm zusteht. Ist es, weißt du, und ob er 120, 130 wird, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, egal wie alt er wird, er soll es gut beenden. Besser beenden wie ich, Amen. So, und schaut mal, eine krasse Story, die jeder von euch kennt. 2. Könige 13, hier geht es um Elisa und Elisa ist gestorben. Und ihr kennt die Geschichte von Elisa und wir finden die Geschichte alle toll. Und ich finde sie natürlich auch toll, aber ich glaube, dass da irgendetwas nicht passt. 2. Könige 13, 20 bis 21. Und Elisa starb und man begrub ihn und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Räuberschar und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Als aber der Mann da hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig, stellte sich auf seine Füße. Ist es nicht krass? Ist es nicht krass, dass Elia ist gestorben, sie legen ihn ins Grab, okay? Und wer weiß, wie lange der in diesem Grab lag, ist ja egal. Auf jeden Fall, als ein anderer gestorben ist, der ist da, haben sie ihn da hineingeworfen, als er seine Gebeine berührt hat, wurde er lebendig. Lasst mich das mal so erklären. Ich glaube nicht, dass das der hundertprozentige Wille Gottes war. So, jetzt guckt ihr mich alle mit großen Augen an. Ich sage euch eigentlich warum. Weil ich glaube, dass die Salbung, die in seinem Gebein noch war, eigentlich hätte zu Gehasi gehen sollen. Aber diese Salbung, die auf Elisa lag, hatte keinen Ort, um zu landen. Elia hatte einen jemanden, wo seine Salbung gelandet ist, sogar in einer doppelten Ausführung. Das war Elisa. Elisa hatte leider niemanden, an den seine Salbung weitergereicht werden konnte und somit hat er sie mit ins Grab genommen und sie war in seinem Gebein drin. Aber Salbung soll eigentlich weitergeleitet werden. Jesus hat seine Salbung weitergeleitet. Ja, Mose hat seine Salbung weitergeleitet. Du siehst, die Könige sollen eigentlich ihre Salbung weiterleiten. Priester sollen ihre Salbung weiterleiten. Propheten sollen ihre Salbung weiterleiten. Hier konnte er seine Salbung nicht weiterleiten. So, es ist eine gigantische Geschichte, weil wir sehen, was Salbung macht. Aber ich glaube, dass diese Salbung am falschen Ort ist, an toten Gebeinen. Sondern sie hätte eigentlich zu den lebenden Gebeinen übergehen sollen, aber da war niemand, der es aufnehmen konnte. Schade, gell? Deswegen glaube ich, dass ich persönlich glaube, du kannst natürlich was anderes glauben, aber ich persönlich glaube, das war nicht der perfekte Wille Gottes. Weil Salbung muss auf Lebende übergehen. Aber hier gab es niemanden, auf den es hätte übergehen können. Gehasi war dabei, es zu empfangen, aber er hat sich disqualifiziert. Und ihr kennt die Geschichten, wieso Gehasi sich disqualifiziert hat. Das erste Mal hat er sich, wo Naaman kam, der Herr Oberste von Aram. Er war, was war er, wie sagt man, aussätzig. Aussätzig, und dann hat eine Israelitin, die dort in Gefangenschaft genommen wurde, hat ihm gesagt, hey, da gibt's einen Propheten, wenn du zu ihm hingehst, er wird dir sagen, was du tun sollst und du wirst gesund werden. Und was Naaman gemacht hat, er ist zu Elisa hin, Elisa hat ihn nicht mal persönlich empfangen, sondern Elisa hat zu ihm gesagt, geh in Jordan und geh dich 7-mal eintauchen. Und er war verärgert, er hat gesagt, haben wir nicht schönere Flüsse bei uns? Wieso sollte ich das machen? Dann haben seine Leute zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, wenn er dir etwas Härteres gesagt hätte, was komplizierter wäre, würdest du es machen? Aber er sagt dir etwas Einfaches. Komm, mach's doch einfach, probier's. Er macht's, 7-mal taucht er sich über, kommt nach dem 7. Mal raus und ist gesund. Genau. So, er hat so viele Sachen dabei. Er hat so viel, ich weiß nicht, wie viele Unterkleider er dabei hatte und wie viele Talente von Silber und so weiter, die er dem Elisa geben soll. So, als er kam, um ihm das zu geben, sagt Elisa: Nee, ich nehme nichts von dir an. Nichts von dir an. So, er hat von ihm nichts angenommen. Und Gehasi, was macht Gehasi? Gehasi geht ihm hinterher und sagt zu ihm, jetzt passt mal auf. Und das ist wichtig zu verstehen, um dass wir Gehasi verstehen. Gehasi geht hin und sagt zu ihm, der Prophet hat sich's anders überlegt. Es sind Prophetensöhne reingekommen und könntest du uns doch was geben? So, er hat gesagt, gib uns doch zwei Unterkleider und ein Talent Silber. So, von all diesen ganzen, was er hatte. So, das bedeutet, was wir verstehen müssen, ist, Gehasi ist nicht nach Reichtum aus. Gehasi ist nicht nach Reichtum aus. Weil das, was er verlangt hat, ist eigentlich gar nicht so viel. Sondern Gehasis Problem war Unsicherheit und Misstrauen. Und Unglauben. Das ist sein Problem gewesen. Gehasi geht und fragt nach zwei Unterkleidern und nach Silber. Das heißt, er ist keiner, der gierig ist. Er ist eigentlich nur einer, der Schwierigkeiten hat, zu glauben. An was sieht man das? Im nächsten Kapitel, da steht zwar nicht der Name Gehasis dran, aber es war mit ziemlicher Sicherheit Gehasi, als er morgens aufstand Und was guckt aus dem Fenster raus, sieht er diese ganzen, was? Diese ganzen Armeen voll. Und sein Herz ist betrübt, er ist in Angst. Und der Prophet Elisa sagt zu ihm, du musst keine Angst haben. Und Elisa betet, dass seine Augen geöffnet werden. Und was fängt er an zu sehen? Und sagt, siehst du, die, die mit uns sind, sind wesentlich zahlreicher als die, die gegen uns sind. So, da siehst du wieder, das gleiche Problem. Gehasi hat eigentlich ein Problem zu glauben. Und weil die natürlichen Umstände ihn übermannen. Und hier hat er sich leider disqualifiziert. Das war das Problem in seiner Zeit, dass man sich ziemlich schnell disqualifizieren konnte. Halleluja, Gott sei Dank. Anyways. So, Gehasi war keiner, der gierig war. Gehasi hatte nur ein Problem, dass die natürlichen Umstände ihn regelmäßig übermannt haben und er es nicht geschafft hat, im Glauben zu wandeln. Und das ist es, was die natürlichen Umstände versuchen mit uns zu machen. Sie versuchen uns regelmäßig zu übermannen, dass wir nicht dem übernatürlichen Gott glauben. Okay? Und deswegen, auch wenn wir an Zehnten und so weiter, der Zehnte, die Opfer, die Erstlingsfrucht, die Almosen, all diese Sachen, wenn wir es aus dem Standpunkt von Furcht sehen, dann haben wir ein Problem damit, mit dem Zehnten. Und ich würde sagen, hey, ich weiß nicht, ob der Segen dahin kommt. Aber wenn wir es aus dem Hintergrund von, wie groß Gott ist, anfangen, die Sachen anzuschauen, dann sagen wir, hey, Halleluja, Gott, wir positionieren uns, dass diese Sachen, die du freigesetzt hast, in unser Leben fließen können. Weil das ist, was Gebet ist. Gebet, die Prinzipien Gottes sind, ist nicht, hey, dass wir Gott sagen und Gott anbetteln, bis er es uns gibt. Nein, wir sind seine Kinder. Wir sind seine Kinder. Sondern Gebet bedeutet, dass das, was er freigesetzt hat vor 2000 Jahren am Kreuz, dass wir uns positionieren, dass wir das empfangen, was er bereits freigesetzt hat. So, das ist das, was Gebet ist. Gebet ist nicht, hey Gott, wir packen Gott seinen Arm und tun es irgendwie, weißt du, so, wir packen den Arm Gottes und tun ihn verrenken, dass er uns, bis er uns gibt, was wir wollen. So sind wir manchmal, weißt du, also. Aber so ist Gott nicht. So ist Gott. Stellt euch mal vor, wenn Gott mit seinen Kindern so wäre und er unser Beispiel eines Vaters ist und ich würde meinen Sohn Ben Naftali so behandeln. Ich glaube, das Jugendamt wird schnell kommen. Ich glaube, dass das Jugendamt schnell kommen würde. Und so gibt es diese geistlichen Prinzipien. Und letzte Woche haben wir darüber erzählt, dass durch Natürliche werden geistliche Prinzipien freigesetzt. Wir sehen zum Beispiel im 1. Korinther 15, 46, aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Und wir sehen, dass natürliche Aktionen geistliche Prinzipien freisetzen. Wir sehen zum Beispiel in Hebräer 7, 8. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Das heißt, im Natürlichen sieht es zwar so aus, aber was es im Geist freisetzt, im Geistlichen freisetzt, sieht ein bisschen anders aus. Und das sind die Prinzipien Gottes. Sie setzen Dinge im Geist frei. So, das erste letzte Woche waren Erstlingsfrucht und heute sprechen wir über Zehnten, Almosen und Opfer. Okay, was sind das für Prinzipien beziehungsweise was bewirken sie? Ich werde jetzt nicht in eine komplette Exegese hineingehen beziehungsweise in eine komplette Erklärung von all diesen Sachen, ich werde keinen theologischen Konstrukt da darstellen, sondern ich werde einfach nur ein paar Bibelverse erwähnen, damit wir sehen, was diese Dinge eigentlich machen. Malachi 3,10, jeder kennt das, würde ich sagen. Das ist so wie die Geschichte von Jona. In erretteten Kreisen kennen sie alle. Malachi 3,10 bis 12. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt. Entschuldigung. Und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtbar bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Zwei Sachen, die hier wichtig sind. Einmal sehen wir hier etwas, was, sagen wir mal, mit dem Individuum zu tun hat. Und einmal sehen wir hier etwas, was mit der Gemeinde zu tun hat. So. Das erste, was er sagt, bringt den ganzen Zehnten hinein. Okay. Das hat etwas mit dem Individuum zu tun. Und dann steht, und das ist wichtig, was ich glaube, was Gemeinden verstehen müssen, ist, dass da steht, damit Nahrung in meinem Haus ist. Wozu Nahrung im Haus? Damit sie von dort aus verteilt werden kann. Das ist ganz wichtig, dass Gemeinden, die an dieses Prinzip glauben und dieses Prinzip predigen, dass sie verstehen müssen, dass die Zehnten, die hineinkommen, dass der Segen, der hineinkommt, das heißt, es ist, damit Nahrung im Haus ist, bedeutet, du musst andere ernähren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Deswegen ist ja unser Ziel, und wir sagen es Jahr für Jahr, ist es unser Ziel, dass wir immer mehr in die Mission geben, beziehungsweise immer mehr Menschen unterstützen, die bedürftig sind, Nahrung geben. Ich habe es letzte Woche erzählt, wir haben letztes Jahr wieder unseren Rekord gebrochen, was wir in die Mission gegeben haben. 37% circa unseres gesamten Einkommens, was in die Gemeinde hineingekommen ist, haben wir in die Mission gegeben. 37%. Ich kenne keine Gemeinde in der Welt, die das gemacht hat. Ich kenne sie wirklich nicht. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir es noch mehr machen. Ich glaube wirklich, dass aber nicht, dass wir uns dorthin drängen, sondern ich glaube, dass wenn wir das Prinzip von geben, dass dir gegeben wird. Weil wir können Gott nicht mehr geben, als er uns geben kann. Das geht nicht. Und deswegen glaube ich wirklich, dass ein Haus ist wichtig. Ein Haus ist wichtig. Und wenn der Zehnte ins Haus kommt, dass das Haus verstehen muss, das Haus muss verstehen, es geht nicht darum, sich goldene Wände anzuschaffen. Es geht darum, dass Nahrung im Haus ist. Es geht darum, dass Menschen ernährt werden. Einerseits geistlich ist es wichtig. Du musst Menschen geistlich ernähren. Du musst sie führen von Milchnahrung oder Nahrung der Milch hin zum Fleisch. Manchmal musst du das Fleisch pürieren, aber irgendwann mal soll es zum Steak übergehen. Okay? Auch die Vegetarier. Ah. Spaß. Es ist wichtig, dass Fleisch gegeben wird. Wann war es? Gestern? Vorgestern? Am Donnerstag, ich weiß gar nicht mehr, habe ich wieder meinen Cousin getroffen, der Priester ist. Und wir haben jetzt keine Diskussion. Die ganze Familie hat eigentlich darauf gewartet, dass wieder eine Diskussion entsteht. Weil sie alle gesagt haben, beim letzten Mal habe ich ihn sozusagen übertroffen. Okay? Aber es geht nicht darum, jemanden zu übertreffen. Es geht darum, die Welt zu erretten. Und meine Frage ist, all dessen, was er gelernt hat, wie viel leitet er weiter? Kaum was. Weil die Menschen so nicht strukturiert sind, beziehungsweise dort nicht angeleitet werden, um immer mehr zu empfangen. Sondern es ist eine Tradition, wo du 35 Minuten, wir hatten mal einen Priester, hey, der hat die Messe in 22 Minuten gemacht. Hey, wir waren so happy. Wir waren so happy. In 22 Minuten hat er die Messe gemacht. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ey. Schlimmste Priester waren immer diejenigen, die 45 Minuten oder länger gebraucht haben. Der hat seine Messe in 22 Minuten gemacht. So, aber jedes Mal das Gleiche. Und das Wort, das überreicht wurde, sozusagen gegeben wurde, ging vielleicht 5 Minuten lang. 5 Minuten. Was kannst du in 5 Minuten jemandem beibringen? Woche für Woche. Und ich will jetzt nicht sagen, hey, wir müssen alle immer aufpassen, dass wir nicht in Strukturen reinkommen, wo wir stecken bleiben, wo wir in Sackgassen sind und all diese Sachen. Nur bei so großen Organisationen ist natürlich sehr schwierig. Okay, da braucht es Konzile, damit man anfängt, die Messe aus dem Lateinischen in die natürliche Sprache. So, das ist echt krass. Genau, wie groß so etwas geworden ist, beziehungsweise festgefahren. Und das ist etwas, was wir nicht sehen wollen. Wo wir konstant frisches Wasser sehen wollen. Und es ist wichtig, dass geistliche Nahrung da ist. Geistliche Nahrung da ist. Dass Menschen, dass sie verändert werden. Aber verändert bedeutet ist nicht, dass sie zu Mönchen werden, sondern zu denjenigen, die wirklich für die Gesellschaft etwas machen. Dass die Gesellschaft erkennt, hey, sie sind ein Segen. Dass die Gesellschaft erkennt, hey, bei dir ist irgendetwas anders. Dass die Gesellschaft erkennt, hey, bei dir läuft es irgendwie im Leben. Okay? Das ist ja, wie ich euch mal erzählt habe, wo ich ein Immobilienbüro noch hatte, da hatte ich einen Kollegen, der hat so viel Geld verdient, das war brutal. Der hat es so richtig gut gemacht, der hat so viel Geld verdient. In der Zeit, wo wir uns gekannt haben, beziehungsweise zusammengearbeitet haben, ich glaube, das waren 3 oder 4 Jahre, ich bin genau weiß ich jetzt nicht, aber er hat um die 800.000 Euro verdient. Genau, der Typ, der hat es echt drauf gehabt, okay? Und ich bin ein bisschen so rumgekrebst, habe natürlich auch gut verdient, aber jetzt, hey, nicht in seinen Sphären. Und pass mal auf, regelmäßig ist er zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob er Geld leihen kann. Ja, und ich so, hey, ich sag jetzt nicht den Namen, aber hey, wie kommt es? Sagt er, ja, du hast Gott, für dich ist leicht zu reden, weißt du? Ein Atheist, Atheist. Ja, genau. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass Menschen das erkennen, dass das Menschen sehen. Okay? Dass das Menschen, er hat immer gefragt, hey, wie, ich verstehe das bei dir nicht. Ich so, hey, fast hätte ich den Namen gesagt. Ist okay, weißt, kein Problem, hey, weißt was? Ich segne dich, Gott segne dich und so weiter. Und heute noch sagt er, hey, AG, für dich ist so einfach, du hast Gott. Okay, H, ja, hey, hey, ihr wisst ja, überall nennen sie mich anders. Okay. Früher von Ivo, Lambu, AG, H habe ich schon alles gehört. Okay, und es ist interessant, dass unterschiedliche Personen, wenn ein anderer Name aus ihrem Mund herauskommt, wie sie mich nennen, ist ganz komisch. Okay, zum Beispiel, ich habe Kumpels, die mit mir in der Schule waren. In der Schule wurde ich immer Ivo genannt. Wenn die hier was sagen würden, würde ich sie komisch angucken. Okay, irgendwie, aus deinem Mund passt Ivo. In Amerika passt H, das passt bei denen aus dem Mund. Die Leute, die mit mir gearbeitet haben, die nannten mich AG, okay? Und das passt aus ihrem Mund. Wenn sie in Afrika, in Indien was anderes wie Lambu sagen, ist ganz komisch, okay? Und so ist es irgendwie. Wenn die Isa hier was sagt, ist auch komisch. Dann wird's ernst. Nein. Und was wir hier sehen ist, was der Zehnte fürs Individuum macht. Die Bibel sagt, der Zehnte öffnet die Fenster des Himmels. Er öffnet die Fenster des Himmels. So, allein das hier ist ein geistliches Prinzip. Hast du schon mal Fenster im Himmel gesehen? Natürlich hast du keine gesehen. Aber das sind geistliche Prinzipien, die freigesetzt werden. Das heißt, etwas Natürliches wird gemacht. Du positionierst dich mit deiner natürlichen Gabe und im Geistlichen wird etwas freigesetzt. Die Himmel werden geöffnet. Die Fenster des Himmels werden geöffnet. Das bedeutet, irgendetwas wird geöffnet, dass das, was aus dem Himmel kommt, da durchfließen kann in dein Leben. Das nächste ist, Segen bis zum Übermaß wird ausgegossen. Segen bis zum Übermaß wird ausgegossen. So, all das ist keine Methode. Ist ja, wenn irgendein Pastor, irgendjemand sagt, du musst deinen Zehnten geben, sonst, hey, nein, der Pastor muss sich dahin führen, dass du glaubst, dass wir an das glauben, was da ist. Ist ja, dass wir glauben, weil es hat immer was mit Glauben zu tun. Es ist nie eine Methode. Wenn Gebet zu einer Methode wird, hat es keine Veränderungskraft. Jetzt, wo wir in Dallas waren und unser Freund Yemi, was er gesagt hat, wir Nigerianer, wir können beten. Ja, wir können beten, aber er hat gesagt, wir haben zwar eine Beziehung mit dem Gebet, aber wir haben keine Beziehung mit Gott. Puh, das fand ich richtig krass. Das ist eine Aussage. Er hat gesagt, wir haben eine Beziehung mit dem Gebet, aber wir haben keine Beziehung mit Gott. Puh. Und das stimmt. So sind wir manchmal. Wir denken, weil Gebet, wir müssen ja beten. Wir haben manchmal Beziehung mit dem Wort, aber keine Beziehung mit dem lebendigen Wort. Und so ist diese Beziehung zu Gott unheimlich wichtig. Natürlich hilft uns das. Aber wenn es zu einer Methodik wird, okay, ich muss meine Bibel lesen, Nein, Gott, führ mich. Ich mache es im Glauben, aber führ mich dahin, dass ich die Bibel so liebe, dass ich sie lesen will. Und nicht, ich weiß, ich muss. Es gibt Phasen, wo es schwieriger ist und da lesen wir sie, obwohl es manchmal schwierig ist. Okay? Und manche lesen sie, weil es manche lesen sie, weil es gut zum Einschlafen ist. Okay. Naja, anyways. Der Fresser wird bedroht. Der Fresser wird bedroht. Und das nächste, die Frucht wird abgesichert. Die Frucht wird abgesichert mit dem Prinzip des Zehnten. Und viel tiefer werde ich jetzt da jetzt nicht reingehen. Aber was wir hier sehen ist, dass du positionierst dein Leben, dass Gott da wirken kann. Das ist unheimlich wichtig. Wir positionieren unser Leben, dass Gott da wirken kann. Aber es ist keine Methodik, es ist Glauben, Liebe, Beziehung. Das nächste ist Sprüche 19,17. Schaut mal. Almosen beziehungsweise den Armen geben. Sprüche 19,17. Wer über den Geringen sich erbarmt oder wer dem Geringen gibt, leiht dem Herrn, und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Schaut mal, wenn wir Armen geben, leihen wir den Herrn. Also Gott braucht nichts. Aber wir leihen dem Herrn. Wieso ist dieses Prinzip so wichtig? Wieso nimmt Gott dieses Beispiel, um uns das zu erklären? Pass mal auf, wenn ich einen Sohn hätte, Und mein Sohn, ich habe ja einen Sohn. Aber wenn ich einen Sohn hätte, der etwas, okay, nein. Wenn Ben Naftali irgendwo ist, sagen wir mal in Afrika, sagen wir in Indien und so weiter, ohne dass ich da bin, und er hat einen Bedarf, und dort ist jemand, der ihm hilft. Ich als Vater, wisst ihr, wie dankbar ich da sein werde? Ich werde alles darauf einsetzen, nicht das zurückzuzahlen, sondern noch mehr zurückzuzahlen, aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Und so ist Gott. Wenn wir Amen geben, ist er so dankbar darüber, dass er absichern wird, dass wir nicht nur das bekommen, was wir gegeben haben, sondern viel mehr, weil er die Dankbarkeit empfindet. Ich als kleines Kind, ich bin einfach so dankbar, weil da Personen gab in meinem Leben, die mir Geld regelmäßig gegeben haben. Zum Beispiel mein Onkel. Ich liebe meinen Onkel. Mein Onkel war Schreiner, hat seine Ausbildung gemacht, und meine Onkel sind, der eine ist 7 Jahre älter wie ich, der andere ist 8 Jahre älter, wir sind zusammen aufgewachsen. Aber der hat mich einfach geliebt, und was er gemacht hat mit seinem geringen Gehalt, okay, als Azubi, als Stift, als Schreiner, hat er mir monatlich auch ein Gehalt gegeben. So, 10 D-Mark. Am Anfang jeden Monat bin ich halt gesagt, hey, Onkel, es ist wieder Zeit für mein Gehalt. Und er hat mir die ganze Zeit immer 10 D-Mark gegeben, obwohl er, was weiß ich, selber vielleicht 200 D-Mark verdient hat als Stift, Azubi. Es ist so, aber in meinem Herzen heute, was das bewirkt hat, ist nicht, ich will ihm das zurückgeben, sondern wenn es um seine Kinder geht, wenn die Geburtstag haben, ich habe einen offenen Geldbeutel. Einfach aus Dankbarkeit dem gegenüber, was das bei mir bewirkt hat. Ich kann es euch gar nicht, wisst ihr so, das ist so krass, dass er aus seinem, ohne dass ich etwas mache, mir etwas gegeben hat. Obwohl ich es ja gar nicht gebraucht habe, weil ich habe ja Eltern gehabt, die viel mehr hatten. Aber das hat in meinem Herzen etwas bewirkt, dass wenn es um seine Kinder geht, weißt du so, dann bin ich großzügig. Aus Dankbarkeit. Und das, so ist Gott. Wenn wir anfangen, wenn wir Almosen geben, wenn wir den Armen helfen, dann steht, sagt die Bibel, leihen wir Gott. Wem können wir besser leihen als Gott? Schaut mal das nächste, 2. Korinther 9. 2. Korinther 9, 9 bis 11. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Puh. Der aber Samen darreicht dem Seemann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und multiplizieren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Die meisten von uns kennen hier 2. Korinther, beziehungsweise ist es ja doch 2. Korinther 9. Und hier geht es aber darum, um Almosen. Wenn wir uns den Kontext anschauen, geht es hier nicht um Geben in general, also in allgemein. Wir können es auf jeden Fall auch so benutzen, aber kontextual hat es hier was mit Almosen beziehungsweise den Armen geben, den Bedürftigen geben zu tun. Und die Bibel sagt hier, dass unsere Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Das flasht mich. Schaut mal, was Jesus dazu sagt. Lukas 12, 33 bis 34. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Jesus sagt, dieses Prinzip ist so wichtig, dass wir Armen geben, dass es besser wäre, dass wenn wir nichts haben, sollen wir unser Eigentum verkaufen, damit wir geben können. Weil damit wir einen Schatz in den Himmeln uns anhäufen. Das ist krass. Almosen zu geben, sich um Arme zu kümmern, sagt Jesus, hey, wenn ihr nichts habt, verkauft auch das, was ihr habt und gebt ihnen, weil das bewirkt etwas in den Himmel. Dort empfangt ihr Schätze. Dort kann Motte und Fraß nicht zerstören. Er ermutigt uns so stark, Armen zu geben. Deswegen sind wir so dahinterher, Armen zu geben, Bedürftigen zu geben. Wenn jemand bedürftig ist, zu geben, zu geben, zu geben. Er sagt, verkauft eure Habe und gebt Almosen, wenn ihr nichts habt. So wichtig ist das. Weil er sagt, eure Gerechtigkeit bleibt in... Voll krass ist es, wenn man das in Straßenschlängen sagen darf. Das bedeutet, wenn wir Almosen geben, wenn wir Arme unterstützen, wenn wir Bedürftigen geben, wenn wir unsere Geschwister sehen, die bedürftig sind und so weiter, heißt es, dass wir in etwas Ewiges investieren. Das heißt, dass wir in Ewiges investieren. Aber es bedeutet aber auch, dass unsere Saat versorgt wird und multipliziert wird. Die Bibel sagt im 2. Korinther 9, dass unsere Saat versorgt, aber auch unsere Saat multipliziert. Was bedeutet, dass das, was wir empfangen, dass wenn wir säen, dass es mehr daraus entsteht, als das, was wir eigentlich gesät haben. Wir glauben ja alle an 30, 60 und 100-fache Frucht. Aber wenn wir 5. Mose, ich glaube 1,10 lesen, sehen wir auch eine 1000-fache Frucht, beziehungsweise einen 1000-fachen Segen. Ich glaube an 1000-fachen Segen. Ich glaube daran. Und Gott ist es so wichtig, dass wir Arme, dass wir Bedürftige, dass wir Almosen geben. Das ist so wichtig für Gott. Er sagt, und das nächste sagt, wir werden in allem reich gemacht werden. Wenn wir ein Herz für Arme haben, wenn wir ein Herz für Bedürftige haben, wenn wir ein Herz für diejenigen haben, die es benötigen, sagt er, haben wir ein Prinzip geöffnet, dass wir in allem reich gemacht werden. In allem reich gemacht werden. Und dann sagt er zu aller Freigebigkeit. Reichtum ist Gottes Wille für jeden Einzelnen von uns. Absolut. Aber das Prinzip von Reichtum funktioniert nur mit dem Herz von Gebertum. Ansonsten wird es zu Mammon. Aber wenn wir ein Herz für die Armen haben, wenn wir sagen, hey, die Armen sind uns so wichtig, wir wollen versorgen für die Armen. Gott hat uns gesegnet, dass wir Armen geben. Sagt Gott, dann habt ihr euch positioniert, dass ihr in allem anderen reich gemacht werdet und noch mehr geben könnt. Und dann sagt ihr, pass mal auf, und eure Gerechtigkeit wächst in den Himmeln. Ich finde es so krass, wisst ihr, das ist ein Prinzip der Gerechtigkeit. Wir verstehen alles mit Glauben und so weiter. Aber dass das Prinzip der Gerechtigkeit einerseits mit Glauben zu tun hat, aber andererseits der Glaube gesehen wird in dem, wie wir geben. Und er sagt, unsere Gerechtigkeit in Ewigkeit und unsere Gerechtigkeit wird wachsen. Übernatürliche Wachstum bringt mehr ein, als das Natürliche normalerweise versorgen kann. Wir werden in allem reich gemacht, zu aller Freigebigkeit. Genuss ist eine tolle Sache und die Bibel sagt auch, dass er uns reichlich segnet zum Genuss. Ebenso. Aber dieses Herz von Gebertum müssen wir beibehalten. Und ich bin so dankbar einfach auch für meine Familie, die uns regelmäßig gezeigt hat, zu geben. Und mein Ziel ist es aber nicht dort stehen zu bleiben, wo meine Familie war, sondern weiterzugehen. Wisst ihr, die ersten Sachen, die unsere Eltern mit uns gemacht haben, ist nach Kroatien zu gehen. Wir waren natürlich katholisch und sind katholisch aufgewachsen. Aber unsere Eltern, zu jedem Urlaub, bevor wir an den Strand gehen, bevor wir nach Bosnien gehen, bevor wir in Urlaub machen, sind wir nach Zagreb, zu Caritas, zum Waisenhaus. Und haben dort, ich habe mich so unwohl gefühlt dort. Ich habe mich brutalst unwohl dort gefühlt, weil ich so viel hatte und sie hatten gar nichts. Als Kind. Bis heute trägt mich das. Und bis heute ist es aber so, ich will nicht dort stehen bleiben, ich will weitergehen. Und ich bin so, weißt du, dass ich eine Frau habe, die das gleiche Herz hat. Weißt du, die Isa erzählt mir immer, hey, weißt du, wie viel Kinder wir jetzt gerade unterstützen? Weißt du, bei wie vielen Kindern wir jetzt sind? Ah, hey, ich glaube, wir könnten das und das und das noch machen. Und die Isa sagt, hey, weißt du was, ich habe den Eindruck, ich soll 3 Kinder nehmen und so weiter. Und genau das ist das Herz. Genau das ist das Herz, dass unser Herz wirklich so ist, dass, hey, wir glauben an dieses Prinzip. Und wenn wir jetzt gerade nicht haben, wir würden etwas verkaufen, um es zu geben. Wirklich. In den letzten 2, 3 Jahren, wo es bei uns ein bisschen knapper wurde, habe ich gesagt, hey Gott, wie kann ich es machen? Wie kann ich es machen, um zu geben? Weil ich glaube an dieses Prinzip. Ich glaube daran. Und dann sagt er, hey, du hast doch bald Geburtstag. Und die bei meinem Geburtstag schon waren, die wissen, ich habe da ein Kästchen, und weil ich habe irgendwie keinen Bedarf für Geschenke oder sowas. Ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht. Ab und zu habe ich mal eine Idee, aber in der Regel so, wenn du mich fragst, ist so, keine Ahnung. Dann habe ich ein Kästle, wo du Geld reinwerfen kannst und es geht komplett in die Mission. Einfach, weil ich an dieses Prinzip glaube. Ich glaube daran. Und ich glaube, dass Gott deswegen auch segnet. Und ich glaube, dass Gott Häuser deshalb segnet. Ich glaube, dass Gemeinden dadurch gesegnet werden. Ich glaube, dass wir neu eine Missionsgemeinde werden müssen auf der ganzen Welt. Ich glaube das wirklich, dass wir neu eine Missionsgemeinde werden müssen auf der ganzen Welt. Ich sage nicht, dass wir als Missionare immer alles richtig gemacht haben. Nein, aber ich sage, dass wir neu wieder diesen Segen freisetzen müssen, der da war. Wissen Sie, wir beten alle und wir reden alle immer über die Herrenhuter. Die Herrenhuter, die ersten zwei Missionare, die haben sie in Sklaverei verkauft, damit sie das Evangelium. Das ist Amen geben. Es ist so krass. Ich sage nicht, verkauf dich in Sklaverei und so weiter. Sondern ich sage, aber wir haben so viele Möglichkeiten heute. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und wenn wir den Anfang zu verstehen, dieses Prinzip, dass wenn wir geben, dass uns so viel mehr zurückgegeben wird. Dass Gott sagt, dass wenn wir geben, wenn wir Almosen geben, wenn wir den Armen geben, wenn wir uns um Arme kümmern, wenn wir das, was wir haben, geben, unsere Gerechtigkeit in den Himmel wächst, wir uns einen Schatz in den Himmel anhäufen, unsere Gerechtigkeit wächst, multipliziert wird und dadurch er uns reich machen kann in allem. Ist das nicht der Hammer? Und dann das Letzte, Malachi 3, 3 bis 5. Hier geht es ums Opfer. Malachi 3, 3 bis 5. So, dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. So, als allererstes. Es ist wichtig, ein Opfer in Gerechtigkeit darzubringen. So, gerade eben haben wir es über Gerechtigkeit gehabt. Wie werden wir gerecht? Natürlich durch Glauben, aber das Nächste ist, Armen zu geben. Und dann sagt er, es ist wichtig, dass wir Opfer in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Und jetzt passt auf. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die falschen Schwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwen und die Waisen unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Schaut mal, was ein Opfer in Gerechtigkeit dargebracht bewirkt, ist, dass der Gerichtssaal sich öffnet, aber Gott nicht als Richter dasteht, sondern als Zeuge. Dass Gott nicht auf dem Richterstuhl sitzt und richtet, sondern er hat so ein Herz für dich. Er hat so ein Herz für mich. Er hat so ein Herz für uns, wenn wir ein Opfer in Gerechtigkeit darbringen, dass Gott nicht auf seinem Richterstuhl sitzen kann, sondern wenn der Ankläger kommt, er selber aufsteht und sagt, ich gebe Zeugnis für mein Kind. Ich gebe Zeugnis dafür, wie gut er ist, wie gerecht er ist, wie liebend er ist, wie liebend er ist und so weiter. All diese Sachen. Gott steht auf und gibt Zeugnis für mich und für dich. Und dann siehst du den Feind nur, aber. Was soll der Ankläger dann noch sagen? Wenn Gott selbst aufsteht, weil hier seine Kinder in Gerechtigkeit ein Opfer dargebracht haben. Gott steht selbst auf. Und der Ankläger, der uns Tag und Nacht vor Gott anklagt, und Gott selbst steht auf und sagt, nix aber. Ich sage dir, schau dir, was sie gemacht haben. Schau dir, wie sie glauben. Schau dir, wie sie mich lieben. Schau dir an, wie sie geben. Schau dir all diese Sachen. Und Gott selbst steht auf, weil es ihn nicht mehr an seinem Thron festhält. Wenn wir Opfer in Gerechtigkeit darbringen, unsere Opfer ermöglichen Gott, uns gerecht zu richten. Das bedeutet, um den Ankläger sozusagen aus dem Gerichtssaal wegzujagen. Unsere Opfer ermöglichen es, Gott sogar aufzustehen und Zeugnis für uns zu geben. Wen willst du als besseren Zeugen haben im Gerichtssaal als Gott selber? Es gibt die nicht. Er hat die Worte, die man sagt. Er hat das Verständnis. Er hat das Wissen. Er hat alles. Und wenn Gott aufsteht, kann ich mir vorstellen, dass der Feind denkt, ah, Schrott. Und sagt gar nichts mehr und läuft einfach nur noch raus. Weil was willst du da noch sagen, wenn Gott für dich als Zeuge aufsteht? Wenn wir unsere Opfer in Gerechtigkeit darbringen. Das Ding ist, wir haben oft Angst, dass Gott vielleicht nicht zufrieden mit uns ist. Aber wenn Gott als Zeuge für uns aufsteht, heißt es, dass er dem Feind sagt, wie zufrieden er eigentlich mit uns ist. Und wir haben Angst, dass Gott unzufrieden mit uns ist. Aber wenn wir Opfer in Gerechtigkeit darbringen, kommt Gott und steht auf und erklärt dem Feind, wie zufrieden er eigentlich mit uns ist. Ist es nicht der Hammer? Wir ermöglichen Gott, dass er sich um unseren Gegner kümmert. Und dann steht da, Hexerei, abgewehrt. Falschschwörende, entblößt. Ungerechtigkeit, geahndet und erledigt. Wir sind so unter Schutz, dass Gott darauf achtet. Gott darauf achtet, hier, sie wandeln in meinen Prinzipien, im Glauben und in Gemeinschaft mit mir. Er steht auf und sagt, was? Hexerei? Nein. Falschschwörende? Nein. Und er gibt Zeugnis für uns. Und er richtet uns in seiner Gerechtigkeit zu unserem Gunsten. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und ich finde es so schade, dass in christlichen Kreisen einfach, ich verstehe das natürlich, dass mit Finanzen und so weiter wurde viel Humbug und wird Humbug betrieben. Ich verstehe das. Aber es darf uns nicht aufhalten, diese Prinzipien trotzdem zu glauben und anzuwenden. Gott wird alles richten, aber diese Prinzipien stehen und sind da. Diese Prinzipien stehen und sind da. Und wenn wir in ihnen wandeln, sagt Gott, wird er uns reichlich segnen zu allem anderen. Zu allem anderen, zu aller Freigebigkeit. Das ist das, was Gott macht. Gott ist es so wichtig, dass er sogar sagt, hey, verkauft eure Habe und gibt Almosen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet eigentlich, dass du eigentlich selber nicht genug hast, um zu geben. Aber Gott sagt, Gott schaut nicht so im Sinne von, hey, ah ja, ich kann es verstehen, dass du nicht kannst. Sondern er sagt, hey, du hast Glauben, verkauf und setz dieses Prinzip frei, damit die Himmel sich öffnen. Damit ich dich segnen kann zu aller Freigebigkeit. Und er ist treu und gerecht, wird es immer und immer und immer und immer und immer wieder tun. Er wird es immer und immer wieder tun, weil er treu und gerecht ist. Amen. Schau mal, wenn wir geben, sagt er, dann kümmert er sich um Zauberer, dann kümmert er sich um Ehebrecher, dann kümmert er sich um Falschschwören, dann kümmert er sich um diejenigen, die den Lohn des Tagelöhners drücken, er kümmert sich um diejenigen, die Witwen und Waisen unterdrücken, er kümmert sich um diejenigen, die den Fremden wegdrängen, er kümmert sich sozusagen um die Gesellschaft. Er kümmert sich um die Gesellschaft. Wenn wir sagen und wenn wir kommen, wenn wir sagen, hey, wir sind eine Ekklesia in Esslingen, wir sind eine Ekklesia in Deutschland, die in Gerechtigkeit das Opfer darbringt, sagt Gott, dann stehe ich auf als Zeuge für die ganze Gesellschaft. Weil hier jemand da ist, der das Prinzip versteht und durch sie ich wirken kann. Das ist das, was Gott macht. So viel Power hat es. So viel Power hat es. Es geht hier nicht darum, um die Summe des Geldes. Es geht hier darum, dass unser Herz an ihm hängt und wir sagen, Gott, wir glauben alles, was du sagst. Wir vertrauen dir mit ganzem Herzen. Wir lassen nicht zu, dass unsere natürlichen Umstände uns zurückhalten, aufhalten, wie sie Gehasi aufgehalten haben. Wir wollen die Salbungen, die unsere Vorväter hatten, wir wollen sie weitertragen. Wir wollen nicht uns disqualifizieren, damit sie irgendwo im Grab rumliegen und dann irgendwelche Leute auf die Idee kommen und irgendwelche komisches Zeug machen. Wie man Christen gesehen haben, die an Gräbern von Heiligen gehen und sich da hinlegen und denken, sie können die, oh my goodness. Anyways. Aber in Gerechtigkeit, das sind geistliche Investitionen hier. Natürliche Investitionen, über die haben wir gesprochen, das sind geistliche Investitionen. Vier große Bereiche, wo wir uns positionieren mit den Finanzen, dass Gott die Himmel öffnet, dass Gott seinen Segen freisetzt, dass unsere Gerechtigkeit in den Himmeln aufgeschrieben wird, dass unsere Gerechtigkeit multipliziert wird, dass unser Segen so freigesetzt wird, dass er uns reich macht zu aller Freigebigkeit. Reich, reich, reich macht. Reich macht, reich macht. Amen. Halleluja. Amen.